Ja, hallo und herzlich willkommen bei Aus dem Exil, dem Fortuna Düsseldorf Podcast. Bei bestem Sommerwetter sitzen wir hier in der Kölner Maisonette-Wohnung und begrüßen erstmal in Berlin den Tim.
Jo, hi.
Und in München den Jan.
Hallo zusammen.
Hier bei mir ist der Moritz.
Hallo.
Und ich bin der Lukas und wir wollen mal direkt anfangen. Und zwar habt ihr doch bestimmt auch alle mit großem Interesse die Länderspiele verfolgt von verschiedensten Nationalmannschaften. Ist das richtig?
Nein. Ich selber auch nur passiv. Also lief mal so nebenher irgendein Fußballspiel, aber so richtig geguckt habe ich auch nicht.
Ja, aber immerhin etwas. Also das ist dann auch schon
Ja.
mehr als ich. Ich hab auch keine Sekunde gesehen.
Ja, ich habe mir auch nur Ergebnisse angeguckt und mit Entsetzen festgestellt, dass Kovnatski gewechselt wurde. Er war aber anscheinend doch nicht verletzt.
Aber ich meine auf jeden Fall erstmal direkt den Atem an
Ja,
und
ja. Die haben
vermute
dann
das
so einen
Schlimmste.
eingewechselt, Blaschikowski
Der spielt
heißt
noch?
er.
Geil.
Ach was. Dass du das nicht weißt, Jan.
Ja, das tut mir halt einfach zu weh, wenn man, weißt du, es ist nicht gut, wenn man halt ständig auf den diversen Accounten von Ex-Freundinnen rumfingert. Und das ist genau bei Jakub Blaschikowski. Es tut einfach zu weh, ihn in anderen Trikots zu sehen.
Ja, das ist verständlich.
Spielt wieder Krakau, interessant.
Ja.
Auf
Stimmt,
jeden
stimmt. Ihr
Fall
habt ein bisschen.
wurde die Länderspielpause lang und länger.
Richtig.
Das ist richtig, da ist auf jeden Fall auch viel passiert. Aber
Ja.
ja, zum Beispiel ist ja auch das passiert, was man so ein bisschen befürchtet hat, nämlich ist ein Spieler mit einer Verletzung zurückgekommen. Alfredo Morales nämlich, was eigentlich auch wirklich schade ist, weil er gerade, zumindest jetzt in seiner Fortuna-Zeit, eigentlich in der Form seines Lebens war, oder?
Ja, also ich denke mal, wenn er gesund wiedergekommen wäre, dann hätten wir ihn möglicherweise auch am Freitag in der Startelf gesehen, ist mein Tipp.
Wie
Ja.
lange
Gehe ich auch
fällt er,
davon aus.
fällt er aus? Ich glaube, 3 oder 4 Wochen oder so ist jetzt irgendwie erstmal anberaumt. Also ich glaube, das auf jeden Fall wird es wahrscheinlich dafür sorgen, dass halt dieser Formhöhepunkt halt einfach vorbei ist. Und das ist
Ja.
einfach sehr, sehr ärgerlich.
Ja, ich würde sagen, das bringt uns doch direkt zur Startaufstellung vom Spiel gegen Wolfsburg, wo es dann eben diese notgedrungene Veränderung war,
Ja, ich meine, das ist ja
gab.
mittlerweile irgendwie schon eine gute Tradition, dass wir immer, wenn wir zum Heimspiel fahren, und gerade, dass die Aufstellung eigentlich immer veröffentlicht wird, wenn wir gerade in der Rheinbahn sind, meistens auf Höhe vom Aquazoo, und dann tauscht man sich da immer mit den ersten Gedanken aus. Wie war das bei euch? Wo habt ihr das Spiel verfolgt?
Ja, also ich war tatsächlich hier jetzt in einer Fortuna-Kneipe in Berlin, meine Saisonpremiere. Ja, und ich muss sagen, ja, die Reaktion auf Robin Wormuth in der Startaufstellung, die war schon so der ein oder andere angsterfüllte Blick war dann schon zu sehen, ja.
Wie muss man sich das
Ja.
denn dann vorstellen? Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal überhaupt irgendwann in der Fortuna-Kneipe gewesen bin. Wie groß ist das? Wie viele Leute gehen da hin? Sitzen dann da so
Ja.
3, 4 traurige
Nein,
Gestalten?
nein, nein, nein.
Oder?
Also diesmal war es deutlich voller als beim letzten Mal. Also es gibt tatsächlich mehrere in Berlin. In der ich jetzt war, da steigen halt auch der Fanclub die Havelpralinen ab. Und tatsächlich das letzte Mal war auch gegen Wolfsburg, dass ich in der Kneipe war. Das war allerdings das Auswärtsspiel der letzten Saison in Wolfsburg. Und da war natürlich nicht so viel los, weil die alle in Wolfsburg waren. Aber ja, das ist halt ein Hinterraum von einer Kneipe, der komplett für Fortuna reserviert ist und auch dementsprechend gestaltet ist. Und der ist dann schon, gerade wenn es Freitagabend ist, voll. Ja.
Ja, das ist auch richtig gut. Ja, vielleicht müsst ihr das
Leider
mal.
gibt es kein Alt. Es gibt eine
Ah.
andere Fortuna-Kneipe, in der ich noch nicht war. Da gibt es dann auch Ürige. Ja, aber tatsächlich dort muss man dann mit den Berliner Pilzsorten vorlieb nehmen.
Das würde ich, glaube ich, wirklich richtig gerne mal austesten, eigentlich, diese Fortuna-Kneipe. Ist jetzt ein bisschen blöd, dass das nächste Mal, wenn wir in Berlin sind, was ja
Ja.
wahrscheinlich bald ist, dass wir dann ja wahrscheinlich im Stadion sein werden.
Ja,
Aber
da gehe ich von
vielleicht
aus.
kann man das ja ein andermal trotzdem mal ausprobieren.
Ja, auf jeden Fall.
Jan, wie war es bei dir? Wo hast du das Spiel gesehen?
Aus dem Urlaub zurückkommt auf der Couch mit dem frischen Datsen-Account, den ich mir dazu für zugelegt habe.
Ah,
Und ich hatte auch die
kriegen wir übrigens kein
Bormut-Gefühle.
Geld hier für die.
Genau, wir bekommen kein Geld dafür gerade.
Ja, gut, das ist halt der übertragene Streaming-Anbieter. Und ja, bei Bormut hatte ich halt auch Bedenken. Vermutlich liegt es daran, dass Adams halt noch nicht so weit ist, oder dass er vielleicht sich erst langsam in die Mannschaft hineinfügen wird. Er ist dann auch eingewechselt worden und wirkte dann die 10 Minuten, die er noch gespielt hat, jetzt auch nicht völlig sattelfest, aber das sind 10 Minuten für einen Spieler, der jetzt länger keine Spielpraxis gehabt hat. Wobei das bei Bormut ja auch der Fall ist, ne? Also der hat ja auch jetzt länger nicht mehr von Anfang an gespielt oder überhaupt gespielt. Ja, das war auch so mein Eindruck. Ansonsten gab es eigentlich ja keine Überraschung. Botzek für Morales und zumindest das Baker wieder gespielt hat in der Anfangsausstellung. Das hat ja nichts überrascht eigentlich.
Es waren ja auch wirklich keine Alternativen mehr frei. Also Sobotka ist genauso verletzt wie
Ja.
Morales. Und dann haben die beiden sich eigentlich selbst aufgestellt.
Ja, genau. Auch ansonsten irgendwie also auf den Außen irgendwie, glaube ich, war es irgendwie wenig überraschend, dass Hennings halt wieder spielt, war irgendwie, glaube ich, klar. Und dann hat halt, glaube ich, Fink einfach nochmal den Vorzug vor Karaman halt bekommen. Vielleicht irgendwie auch, weil Karaman auf Länderspielreise war. Aber sonst, glaube ich, war wirklich einfach wenig Überraschendes dabei, ne?
Ja, wobei halt auch Fink, ich fand das, wenn jetzt nicht zu weit schon ins Spiel reingehen, aber das hat schon sehr überzeugt, wie er gespielt hat, was er gemacht hat. Der hat das schon sehr schwer gemacht für Wolfsburg durch die Mitte zu kommen und die Pässe nach vorne zu spielen, weil er da alles dicht gemacht hat auch mit.
Ja, absolut. Da war wirklich wieder Finke in seiner Paraderolle gegen den Ball. Richtig stark, auf jeden Fall, ja.
Dann lass uns
Ja,
doch mal ins Spiel reingehen, in
ganz
dieses
genau.
grandiose 1:1 unserer Fortuna. Also wir haben natürlich das Spiel im Stadion geguckt. Ich weiß nicht, ob das durchgekommen ist. Wie immer, diesmal hatten wir keine Fahnen vorm 5-Meter-Raum. Das heißt, wir konnten tatsächlich sehen,
Große Teile sehen.
was passiert ist.
Die Fahnen waren dann mehr in der Region, wo sich die eine Auslinie befindet, auf die wir bestimmt gleich noch zu sprechen kommen werden. Da haben wir nämlich gar nichts von gesehen, aber gut, das greift jetzt ein bisschen zu weit vor.
Aber bevor wir jetzt in die detaillierte Analyse des Spiels gehen, einmal die Frage, ich meine, das verzerrt ja immer ein bisschen, wenn man am Fernsehen sieht, wie war die Stimmung aus eurer Sicht?
Ich fand es richtig gut. Also es war. Aber natürlich liegt es auch an der Spielweise, ne? Das geht ja ganz schnell. Bei Leverkusen war ja die Stimmung so mäßig, aber auch weil Fortuna nicht in die Zweikämpfe gegangen ist, etc. Und ich fand die Stimmung eigentlich ziemlich gut wieder. Also es wurde sehr nach vorne gepeitscht. Das war also selbst mit Mandelentzündung, die ich habe, habe ich mich hinreißen lassen, das ein oder andere Mal kurz mitzubrüllen. Und doch, ich fand die Stimmung sehr gut. Wie kam das denn rüber im TV?
Ja, schon auch, dass es gute Stimmung war, ist natürlich klar, ist ja immer die Frage, wie rum dann der Funke überspringt. So, aber ich habe, wenn wir jetzt Richtung Spiel gehen, auch auf jeden Fall eine Fortuna gesehen, die so gegen den Ball gespielt hat, wie eigentlich das auch in Frankfurt gemacht hat. Also im Prinzip eine Top-Einstellung.
Ja, das fand ich auch. Also man hat eigentlich erst, also wirklich direkt ab der ersten Sekunde gesehen, dass da halt von der Einstellung her irgendwie alles gepasst hat. So das Pressing hat sofort gesessen. Man ist halt sofort auf die Bälle draufgegangen, hat Bälle erobert und das hat natürlich irgendwie auch dafür gesorgt, dass eigentlich die Stimmung halt sofort da war, ne? Wenn
Ja.
das hat er halt sofort irgendwie den Ton gesetzt, irgendwie auf den Rängen, aber halt irgendwie auch auf dem Platz. So. Und deswegen gingen dann ja auch die ersten paar Minuten irgendwie ganz klar irgendwie erstmal an Fortuna, aber dann ist halt Wolfsburg irgendwie auch wieder viel, viel besser ins Spiel gekommen. Und dann ging das ja dann eigentlich auf dem Niveau immer so zwischen den Strafräumen halt irgendwie so hin und her, aber in die Strafräume ist man ja irgendwie recht selten gekommen.
Ja, ich finde allgemein, und das ist jetzt schon so ein sehr frühes Fazit, ich finde, beide Mannschaften waren halt unheimlich ähnlich. Die haben halt ähnlich stark gespielt, deshalb ist dieses Unentschieden halt auch konsequent. Der Unterschied ist halt nur, dass dann Wolfsburg natürlich einen höheren Anspruch hat an so ein Spiel und deswegen auch enttäuschter war und Funkel danach halt total zufrieden, weil es hat halt sehr vieles geklappt und die erste Halbzeit war halt auch für den berühmt-berüchtigten neutralen Zuschauer, glaube ich, einfach ein interessantes Spiel, weil es halt hoch und runter ging. Klar, es gab jetzt nicht so viele Torraumszenen, aber trotzdem war irgendwie immer was drin, im Gegensatz zur zweiten Halbzeit, wo das alles ein bisschen abgeflacht ist. Mhm. Aber beide Mannschaften haben ähnlich auch gespielt und hatten, glaube ich, auch eine ähnliche Spielidee, habe ich gemeint, zu sehen.
Denke ich auch. Ich fand aber sogar, also zumindest vor allem in der ersten Hälfte, dass Fortuna das sogar noch besser umgesetzt hat als Wolfsburg,
ja, wenn man sich Fall.
Die Anlagen anguckt.
Genau, ja.
Also die haben eigentlich meines Erachtens zwei verschiedene Strategien gehabt. Entweder wieder den langen Ball auf Fink, der dann mit dem Kopfball weiter ablegt, etc. Oder eben immer wieder auch Spielverlagerungen von der einen Seite auf die andere Seite. Und das hat sehr, sehr gut geklappt, bis dahin halt. Bis vor den Strafraum quasi. Also ich fand das einen ganz starken Auftritt, zumindest in der ersten Halbzeit von Fortuna Düsseldorf. Und muss sagen, ich fand Wolfsburg auch einfach zu langsam. So, die haben, also eigentlich haben die Spieler wie Brekalo, der hat sich ja dann auch mal gut durchgesetzt, und so, die eigentlich mit wirklich Tempo da auch die Hintermannschaft in Bedrängnis bringen können, aber das haben sie überhaupt nicht ausreichend ausgespielt. Und da muss man dann auch wieder die Defensive loben. Ich fand, die standen einfach
richtig,
größtenteils richtig gut.
Ja, stimmt, man hat wirklich halt einfach absolut gar nichts zugelassen, dass halt Wolfsburg mal irgendwie in diese Temposituation irgendwie auch gekommen ist, so, ne? Weil man halt einfach immer sofort da war, halt die ganze Zeit immer 100% aufmerksam, also einfach defensiv fand ich auch, das war halt eine richtig starke Leistung.
Ja, die Mitte war dicht, so insgesamt wurde von vorne gut gepresst und die Abwehrarbeit, kann man eigentlich niemanden ausnehmen, da haben eigentlich alle einen guten Job gemacht. Aber ich glaube, dass man sagen muss, gut, das Gegentor fällt halt, aber gegen Wolfsburg ist eine starke Mannschaft. Ja, vielleicht muss man auch einfach mal sagen, vielleicht ist das eine Nummer zu groß, um 90 Minuten da alles sauber zu halten hinten.
Ja, das gelingt dann halt vor allem nicht jede Woche einfach, sondern vielleicht irgendwie ab und zu mal.
Aber es fällt ja auch zuerst das 1-0 für Fortuna. Und auch das fand ich wieder sehr Fortuna-like, sich da um die auf der Seitenlinie um jeden Ball gekämpft und im Bedrängnis. Und dann rückt Kovnacki so ein, dass der Innenverteidiger gebunden ist und Gieselmann hat keiner auf dem Schirm.
Ja, sehr schön. Ich weiß nicht, ob jemand von euch dieses Zitat von Gieselmann gesehen hat, der nochmal ausdrücklich gesagt hatte, dass er ja sehr viel Glück hatte, dass er den Ball so getroffen hat. Schön, wenn er da so ehrlich ist.
Ja, aber grandios, genau. Durchgesetzt von Fink.
Ja, Zimmermann macht das halt auf der Seite. Vielleicht nicht ganz ideal, weil eventuell dieser nicht mehr im Spielfeld war, wir wissen es nicht. Aber Fink, mega gut. Die den Ball aber behauptet und auch noch mal gut, das ist auch nicht gut verteidigt, aber wie er dann reinzieht und diese Flanke noch mal rumzieht, mega. Also der hat da einfach ein sehr starkes Spiel gemacht.
Ja, ich finde halt auch total schade, so wenn man das im Fernsehen gesehen hat, dass einfach, wie stark das rausgespielt wurde, ist völlig untergegangen in dieser Diskussion um, war der jetzt drin oder war der draußen? Also im Prinzip wurde die ganze Zeit darauf Ja, ist ja auch klar. Ich meine, der Fernsehzuschauer, der sieht dann diese Fernsehbilder und auf dem einen Fernsehbild sieht so aus, als wäre es aus. Und dann ist klar, dass die Reporter darüber diskutieren. Aber eigentlich ein bisschen schade, dass das Tor dadurch gar nicht so richtig gewürdigt wurde.
Ja, vielleicht auch, weil es halt eben wirklich einfach keine klare Fehlentscheidung ist, irgendwie, wo man sagen muss, okay, da muss man jetzt irgendwie noch ewig drüber reden, sondern es ist halt einfach nicht klar aufzulösen und dann kann man sich halt einfach an das halten, was der Schiedsrichter entscheidet,
finde ich. Ja, ich meine, das Problem ist ja, dass es Bilder gibt, die das suggerieren, als ob es so klar wäre. Und das verstärkt das natürlich nochmal. Aber diese Bilder sind natürlich irreführend, weil die von der Seite gefilmt sind und nicht von oben drauf und so. Aber das verstärkt natürlich diese ganze Diskussion nochmal. Ich kann halt auch verstehen, dass da Wolfsburg zumindest mal nachgefragt hat, ob das nicht denn doch aus war. Dass dann halt, ich fand das halt ganz gut, wie nachher der Trainer da mit umgegangen ist, im Gegensatz zu Schmadtke, der halt rumgepöbelt hat in der Halbzeit und Unfug erzählt hat. Aber der Glasner von Wolfsburg heißt da, glaube ich, hat einfach gesagt, ja, aber deswegen haben wir das Spiel nicht gewonnen, sondern das lag halt an anderen Augenblicken, an anderen Sachen, Dingen, deswegen wir nicht gewonnen haben und nicht an, dass dieser Ball vielleicht im Aus war. Und da hat er halt für mich völlig recht. Das lag nämlich daran, dass die Fortuna das sehr stark gemacht hat, gerade in der ersten Halbzeit. Und da nicht zugelassen hat, wenig zumindest, außer das eine Tor. Aber ja.
Aber bevor wir jetzt weitergehen im Spiel, würde ich ganz gerne mal von euch hören, so wie war es denn so im Stadion? Also wir hatten ja diese tausendfach gezeigten Bilder von einem angeblichen Ausball und dann wurde da viel drüber diskutiert, auch von den Reportern, aber wie war es denn im Stadion?
Ja, also von unserem Platz aus konnte man halt die Situation an der Seitenlinie halt erstmal überhaupt gar nicht sehen, weil da halt irgendwelche Fahnen davor waren. Wir haben dann auf jeden Fall aber schon irgendwie gesehen, dass halt direkt nach dem Tor da irgendwie drei, vier Wolfsburger zum Schiedsrichter gestürmt sind. Und dann war das halt, wie das jetzt einfach häufig so ist, man freut sich gar nicht richtig über das Tor, während der ganze Block um einen rum explodiert, sondern man guckt halt einfach nur auf den Schiedsrichter und wartet dann halt irgendwie noch eine halbe Minute ab und dann freut man sich halt einfach 2 Minuten später mit 60%, wenn dann der Anstoß endlich ausgeführt wird. Also so eine richtige Ekstase da beim Tor gab es dann irgendwie zumindest von unserer Seite halt irgendwie da eigentlich überhaupt nicht. Aber was da überhaupt der Grund dafür war, dass es halt irgendwie diese Überprüfung gab, dass es da diese Reklamation gab, das war für uns halt überhaupt nicht ersichtlich.
Okay. Nein.
Das hätte sonst was sein können. Abseits, Foul, Handspiel.
Und das steht dann auch auf der Anzeigetafel oben nicht, was überprüft wird.
Also normalerweise, wenn die Partie unterbrochen wird, weil irgendwas überprüft wird, dann steht es da. Aber wenn das Tor gefallen ist, dann wird es ja sowieso überprüft. Das heißt, da steht dann in dem Fall dann halt nichts drauf, sondern du weißt gar nicht so genau, worum es geht. Genau. Okay. Das wird dann eben nicht nochmal extra auf der Tafel kommuniziert.
Das ist ein bisschen frustrierend. So dieses Tor, Nicht-Tor, vielleicht Tor-Erlebnis ist immer so ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall. Also es nimmt einem wirklich sehr viel irgendwie von dem Stadion-Erlebnis irgendwie und von dem, was diesen Sport irgendwie so schön macht, eigentlich.
Ja.
Ja, was dann auf jeden Fall auch für viel negative Stimmung gesorgt hat, war ja dann der Ausgleichstreffer, der dann relativ bald danach gefallen ist.
Wie könnte es anders sein? Durch einen Einwurf von der linken Seite?
Ja, wieder mal Einwurf und dann die linke Abwehrseite lässt wieder zu, dass da halt wieder zur Grundlinie durchgebrochen wird. Ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, beim letzten Mal schon überlegt, wie viele Tore jetzt sogar diese Saison gefallen sind. Es ist wirklich die Mehrzahl. Also das ist wirklich auffällig.
Also an die Tore, die ich mich erinnere, gegen Tore, die sind alle so gefallen. Also gegen Frankfurt, gegen Leverkusen hatten wir das ja schon ein bisschen stärker benannt und dann wieder.
Ja, trotz alledem hatten wir ja vor dem letzten Spiel diskutiert, ob man da auf der Seite nicht mal tauschen sollte. Ich fand, unabhängig davon, dass das Tor wieder über diese Seite gefallen ist, dass Gieselmann das alles in allem dieses Mal gut gemacht hat und würde auch sagen, diese Kette mit Abstrichen, also Innenverteidigung wird ja hoffentlich vielleicht zum nächsten Spiel wieder anders aufgestellt werden, kann man erstmal so lassen.
Ja, also dem würde ich jetzt auch mal zustimmen, in dem Punkt, dass ich auf jeden Fall jetzt Gieselmann auf jeden Fall beim nächsten Mal auch wieder spielen lassen würde, weil ich finde, dass er jetzt halt gegen Wolfsburg defensiv richtig stark war, aber offensiv oder sobald er den Ball am Fuß hatte, wenn er halt auch den, wenn er auch nur versucht hat, den Ball zu klären, da hat gar nichts gepasst. Also ich würde mich nicht wundern, wenn er irgendwie eine, ich habe jetzt leider nicht nachgeschaut, wenn er irgendwie eine Passquote von unter 50% hatte.
Gieselmann.
Da waren ganz viele Stockfehler. Wenn verlagert wurde auf seine Seite, sind ihm bestimmt 2 oder 3 Bälle ins Ausgerutscht und immer wieder, wenn er einen Ball klären müsste, wo man einfach hofft, dass er den Ball auf die Tribüne drischt oder in die andere Strafraumhälfte, dann hat er einfach 35 Meter vor dem Tor halt noch einen Wolfsburger getroffen und sofort wieder den Gegenkonter eingeleitet. Und ich weiß nicht, das hat mir schon irgendwie auch wieder ein bisschen Sorgen bereitet.
Ja, das stimmt. Also er hat 66% Passquote. Sein Gegenpart auf der anderen linken Seite, Rossillon, hat er, glaube ich, gespielt, hat 74%. Das stimmt auch, ist mir auch aufgefallen. Trotzdem fand ich das, was Tim gesagt hat, fand ich den alles in allem halt, hat ein gutes Spiel gemacht und es ist ja auch eine Verbundsache. Also ich finde, wenn man da die linke Seite anschaut, dann kann man halt natürlich Gieselmann und dann den jeweiligen Innenverteidiger in den Blick nehmen. Das haben wir auch schon gemacht, aber eigentlich muss der Spieler davor, ja, Kownacki halt, den muss man eigentlich auch mit reinnehmen und gucken, wie der jeweilige defensive Mittelfeldspieler da reinrückt und die Sache dicht macht. Und eventuell ist dieser Verbund irgendwie noch nicht ganz überzeugend mit individuellen Schwächen. Also das Bormuth sieht da sehr unglücklich aus, wird halt getunnelt, ist halt ärgerlich und
ja, dazu möchte
danach,
ich gerne
danach ist, ja. Ja, danach gerne ist das noch Ding auch nicht mehr zu verteidigen. Also danach fand ich, da waren die Fehler, die passiert sind und dann muss Eihahn die Tür zumachen, dass der Brekalo, glaube ich, war das ja, der die Vorlage gegeben hat, dass er nicht da weiterziehen kann. Und Zimmermann ist halt einfach den Schritt zu spät an Weghorst dran, aber das ist kein Fehler, sondern das wäre überragend, wenn er es anders gelöst hätte. Aber dann ist das Ding drin.
Ich möchte auch zu diesem Verbund noch sagen, also was du sagst, klar, Brekalo bricht da durch, tunnelt dann Bormuth. Der Bormuth hat aber, ich habe es mir noch meine Wiederholungen angeguckt, der muss halt draufgehen, ne, weil Brekalo durch ist, also muss er rausrücken, gibt Kahn Eihan das Zeichen, Junge, pass auf den Weghorst auf und rück raus. Eihan macht es kurz und lässt dann Weghorst in seinem Rücken einfach 2 Meter wegziehen, sodass Brekalo den einfach anspielen kann. Also Zimmermann, wie du schon sagst, den trifft keine Schuld, aber ich finde, dass Eihan nicht aufmerksam genug war. Dass der Bormuth sich von einem Brekalo vielleicht mal tunneln lässt oder so, damit kann man ja mal rechnen. Ich fand, der Bormuth hat unglaublich stark auf den Weghorst aufgepasst, das ganze Spiel.
Ja, das stimmt.
Ich fand, der hat extrem gut in den Räumen aufgepasst, der hat extrem gut immer wieder dem Weghorst den Weg zugesperrt. Das hat er sehr gut gemacht und in der Situation kann man mitrechnen, dass Fortuna-Spieler von Wolfsburg-Spielern ausgespielt werden und da, finde ich, ist dann der Eihahn einfach nicht aufmerksam genug und das ist generell eine Frage an euch. Was denkt ihr denn von Kahn Eihahn? Ich finde, der läuft seiner Form hinterher. Und das sind so Unaufmerksamkeiten.
Ich sehe das halt einfach komplett anders. Ich sehe halt nicht, dass Eihahn da den Fehler gemacht hat. Sondern Eihahn muss von Weghorst weg, weil er ja den Weg zumachen muss für den an Bormuth vorbeiziehenden Brekalo. Weil wenn der das nicht macht, steht halt, man kann halt sagen, okay, dann steht halt Brekalo mit im halbwegs spitzen Winkel natürlich gegenüber Steffen, aber er steht halt 1:1 gegenüber dem Torwart. Und dann muss Eihahn halt diese Tür zumachen, geht halt von Weghorst weg. Und dann müsste theoretisch natürlich Zimmermann halt Weghorst übernehmen, aber das geht halt alles viel zu schnell. Also ich sehe hier keinen großen Eihahn-Fehler. Also wenn er das verteidigt hätte, dann hätte er halt, also das wäre halt unfassbar großartig gewesen. Und ich sehe den Fehler nicht bei Eihahn einfach in diesem in diesem Zusammenhang.
Ich bin da auch eher, glaube ich, bei Jan jetzt bei dieser speziellen Szene halt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht irgendwie Eihahn im letzten Jahr dann noch ein kleines bisschen besser bei ausgesehen hätte, genauso wie auch beim Frankfurt-Spiel in der Szene vielleicht so eine Millisekunde zu wenig handlungsschnell irgendwie ist, als Bastos das Kopfballtor macht. So, und ja, ich glaube, er ist halt nicht komplett in der Topform, die er halt irgendwie fast das ganze letzte Jahr halt hatte. Aber er ist auf jeden Fall trotzdem einfach noch eine absolute Bank. So, also, den würde ich jetzt irgendwie auch gar nicht in Frage stellen, eigentlich.
Ich würde den auch nicht in Frage stellen, aber ich finde trotzdem, dass er hinter seiner Form hinterher hechelt. Und ich finde aber auch, dass er eben diese Tür nicht wirklich zumacht. Ich meine, Brekalo ist eine Auslinie quasi. Der kann nicht von da auf den Steffen abziehen oder so. Also ich bin da nicht ganz eurer Meinung. Ich glaube, er geht halt einen Schritt nach vorne und ich finde es nicht konsequent genug. Ja. Und dann ist Weghorst halt hinter ihm frei.
Ja, der macht das Ding dann halt.
Ja, man muss halt auch sagen, er geht dann in dem Moment ein Stück zurück. Ne? Das ist halt auch, er erkennt genau diesen vielleicht ein, zwei Schritte zu viel, die Eihahn da von Weghorst wegmacht und geht genau in die andere Richtung. Also man muss halt auch sagen, er ist auch stark vom Weghorst gemacht. Ich meine, das ist halt einfach ein Weltklasse-Stürmer. So. Und das ist genau das, was ich eben meinte am Anfang unserer Analyse. Ich glaube, 90 Minuten gegen Wolfsburg, diese brutale Qualität zu verteidigen, ja, das gelingt halt Fortuna halt an einem von 10 Spielen. So. Und insgesamt muss man sagen, ist jetzt nicht ständig eine Situation gewesen nach der nächsten, wo man gedacht hat, oh, jetzt gleich fällt aber dann auch das 2-1 für Wolfsburg. Also insgesamt hat man das schon gut verteidigt.
Super,
und,
ja. Ja. Ja, und ich finde, hier muss man also im Gesamtspiel nochmal, das spricht auch dafür, dass halt Wolfsburg es nicht geschafft hat, wie Leverkusen da Tempo reinzubringen und mit Tempo irgendwie auch Fortuna durchzustecken, weil nämlich Adam Botzek ein überragendes Spiel gemacht hat.
Ja.
Der war überall da. Wenn du gedacht hast, ah, da ist eine Lücke, da müsste jetzt einer stehen, dann stand er da auf einmal. Ja. Und dass man ihm seine Schwäche, die er ja auch hat, weil er halt einfach nicht mehr der Jüngste ist im Tempo, dass das Wolfsburg nicht ausnutzen konnte, spricht dafür, dass sie es halt eben nicht hingekriegt haben, genug Tempo auf ihn drauf zu gehen. Und einfach, das war Wahnsinn, wie der gespielt hat. Und ich finde, Botzek und Fink haben in der Mitte halt genau das gemacht, was sie hier machen sollten, waren immer da, haben die Zweikämpfe gewonnen, waren hart im Zweikampf. Und da frage ich mich nämlich, was wäre denn eigentlich die Aufgabe von Baker, der, wie ich finde, kein so überzeugendes Spiel gemacht hat. Weil mir nicht klar war, warum ist der auf dem Platz? Und was hat er für eine Aufgabe? Bei Fink und Botzek war das klar und die haben diese Aufgabe auch sehr gut ausgefüllt. Und ich finde aber, dass dieses i-Tüpfelchen, also gerade in der zweiten Halbzeit, also wo es sehr strukturlos war von beiden Mannschaften, wo nicht mehr viel zusammenging, da hätte eigentlich ein Spieler wie Baker stärker auftreten können, um eben diese Struktur mitzuschaffen und eben in diesem Aufbauspiel, das durchaus ja immer auch versucht, flach versucht wurde, sich noch stärker einzubringen. Und das war mir nicht ganz klar, warum der, was sollte der eigentlich machen?
Ja, das kann ich, ist nicht ich nur auch so ein bisschen beipflichten, ja. Da hast du, glaube ich, recht. Also es war irgendwie auch für mich nicht so ganz klar ersichtlich, was eigentlich seine Rolle war. Das stimmt.
Ich habe halt gedacht, er ist halt so ein bisschen vielleicht dieser Box-to-Box-Spieler, der halt defensiv halt mitspielt, aber eben auch nach vorne reingeht, wenn es nach vorne geht. Und das hat er halt nicht gemacht, finde ich. Also das.
Aber es wirkte auf mich auch ein bisschen so, als ob er auch wirklich so ein bisschen gehemmt war irgendwie und als ob er vielleicht irgendwie auch nochmal eine Ansage bekommen hat, dass er das halt vielleicht irgendwie nicht so stark machen soll, wie er das vielleicht gegen Leverkusen noch gemacht hat. Und dass er jetzt irgendwie noch so ein bisschen so sucht, dass er so ein bisschen seine Balance sucht irgendwie, wann er sich vielleicht ein bisschen mehr einschaltet, wann er sich vielleicht ein bisschen zurückhält. Und ja, dass da jetzt, also zumindest hat er ja defensiv schon auch keine Fehler gemacht. So, da hat er mir wieder gut, also wirklich auch richtig gut gefallen. Auch wenn da längst nicht so auffällig war, wie es jetzt ein Botzek war, wie es ein Fink war. Mhm. Aber trotzdem ist er da irgendwie nicht negativ abgefallen. Ja, und im Spiel nach vorne, ja, wie du schon sagst, also da war wirklich nicht so ganz, also war er einfach nicht besonders auffällig, ne?
Ich meine, er ist halt neu und alle anderen sind halt eingespielt in dem Verbund. Vielleicht braucht er dann auch ein bisschen was reinzukommen in die Mannschaft. Aber das, ja, also das ist mir halt, ich habe mir halt irgendwann geschwiegen, was spielt Baker eigentlich für eine Rolle? Und das habe ich jetzt schon alles ausgeführt. Aber das, er fiel halt einfach ab, weil halt Boczek und Fink so überzeugend waren auf ihren jeweiligen Positionen da im zentralen Mittelfeld und er also da halt abgefallen ist.
Ja, sehr unauffällig.
Ja.
Und ich denke mal, wir haben ja tatsächlich auch diese Saison schon gesehen, dass er im Prinzip auch nach vorne agieren kann und gute Anlagen hat. Und das hat er überhaupt nicht auf den Platz gebracht gegen Wolfsburg. Aber vielleicht auch generell ist es ja so, dass wir haben jetzt sehr viel bis auf diese eine Szene über die gute Abwehrleistung geredet. Ja, das schnelle Umschalten nach vorne ist ja generell ein bisschen das Problem gewesen, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Ich frage mich halt mal, da. Ja, Entschuldigung, ja.
Also, genau, die haben es eigentlich sehr gut gemacht in der Defensive und beim Umschalten wurden halt einfach die Bälle wieder in großen Mengen einfach dem Gegner überlassen. Mhm. Und da muss ich jetzt, ich muss noch kurz sagen, zu Boczek hatte ich mir aufgeschrieben, nahezu perfektes Spiel.
Mhm.
Also, da ist Hammer. Mhm. Geiler Typ. Und bei Olli Fink, bei allem Defensiven, was er gerissen hat, was ja wirklich überragend war auch wieder, der hat wieder eine Passquote von 50%. So, und das heißt... Und
da sind die ganzen gewonnenen Kopfballduelle, die zum Mitspieler gehen, schon mit drin, ne?
Genau, und Das heißt einfach, und der ist da vorne drin und der muss die... soll die Bälle dann verteilen und da sind immer wieder so Sachen schiefgegangen. Der hat sich den Ball oft auch wieder zurückgeholt, hat auch eine sehr hohe Anzahl an verlorenen Bällen gemeinsam mit Ruven Hennings, der eine ähnlich schlechte Passquote hat und eine ähnlich hohe Anzahl an verlorenen Bällen. Und das ist eklatant, weil so gut Fortuna auch spielt und gespielt hat, da vorne funktioniert es einfach noch nicht. Und die kommen ja auch de facto einfach nicht in den Strafraum.
So. Ja, und klar, natürlich hängt das damit zusammen, dass du halt einen Oliver Fink dann auf der 10 hast und dass du halt einen Ruven Hennings vorne hast, der halt einfach immer, wenn er halt den Ball mit einem Kontakt weiterleiten muss, ist der Ball normalerweise eigentlich immer weg. So, wenn er halt den Raum und den Platz hat, um den Ball erstmal anzunehmen, so dann schafft man es ja meistens, den Ball in den eigenen Reihen zu behalten. Aber wenn es wirklich darum geht, wirklich mit Tempo umzuschalten, was ja immer noch die Strategie ist, und dann sind einfach immer wieder halt Leute da, in der vordersten Reihe mit Fink, dann mal mit Karaman, mit Hennings, die einfach, ja, die Bälle dann halt einfach verlieren. So, das ist, und ich weiß halt auch noch nicht so ganz, wie man das halt lösen möchte. Also ich würde eigentlich immer noch ganz gerne mal die Variante mit Kowinatski in der Sturmspitze sehen, auch weil das ja vielleicht so ein bisschen dafür sorgen würde, dass man vielleicht auch defensiv ein Stück stärker werden würde, weil gerade eben diese linke Abwehrseite mit Gieselmann auf der linken Seite, der dann Hilfe von Kowinatski sonst bekommt, der nicht der stärkste Flügelverteidiger ist, würde ich mal sagen, plus dann der linke Innenverteidiger, der im Normalfall eben nicht Eihahn ist, sondern eben der etwas schwächere. Und wenn man halt dann Kowinatski halt mal nach vorne stellen würde, dann würde man halt vielleicht irgendwie ja defensiv was dazu gewinnen und halt eben auch noch einen kombinationsstärkeren Stürmer vorne mit drin haben. Klar, das geht natürlich dann wieder auf die Kosten von der Körperlichkeit und von der Robustheit vorne.
Also ich finde es nachvollziehbar, aber die haben ja zum Teil, war das ja ein 4-4-2, was die gespielt haben, ziemlich flach.
Ja.
Und da habe ich mir nämlich gedacht, klar, das Problem ist, dass du dann Fink verlierst und der halt nachdem defensiv halt wirklich stark ist, aber eigentlich würde ich ja Kownacki an Fink stelle so als freien Spieler um Hennings gerne sehen. Also Hennings quasi als der Spieler, der am Ende dann im 16er stehend die Bälle verarbeitet, weil das kann er halt wirklich sehr, sehr gut. Aber Kownacki, der halt quasi um ihn herum die Räume schafft, läuft, eben dann auch der Anspielspieler ist, wenn man halt schnell umschaltet. Das kann er, ich weiß es nicht, ob er das kann, aber ich würde es gerne mal sehen. Also dann ist natürlich die Frage, was macht man mit Fink? den auf Außen natürlich, macht natürlich keinen Sinn. Aber ich würde gerne Kovnatski quasi so als Spieler um Hennings herum sehen. Nicht als den ganz vorne drin, der den letzten Ballkontakt hat vor dem Tor, sondern als derjenige, der die Räume halt schafft, auch für Hennings und eben mit Tempo reingeht oder eben den Ball auch mal halten kann und verarbeiten kann und eben nicht sofort verliert, weil das stimmt in der zweiten Halbzeit schon. In der ersten Halbzeit würde ich das bei Hennings nicht so unbedingt sagen, da hat er das schon irgendwie auch ganz gut gemacht. In der zweiten Halbzeit hat er tatsächlich einige Szenen gehabt, die er dann den Ball sofort verloren hat, aber das fände ich mal ein interessantes Gedankenexperiment, sehe aber halt das Problem, dass halt vielleicht so gut wie das funktioniert hat, Funkel jetzt auch nicht auf Fink verzichten möchte.
Ja, also ich glaube auch, dass das eigentlich, genau wie du das beschreibst, dass eigentlich die beste Position für Kovnatski eigentlich wäre, wenn er halt irgendwie um einen Stürmer herumspielt, ganz genau. Und ich glaube, das werden wir wahrscheinlich auch sehen, aber wahrscheinlich dann halt gegen Gegner, die vielleicht ein bisschen weniger gefährlich sind. Also wenn jetzt halt irgendwie Heimspiele gegen Vereine aus der unteren Tabellenregion kommen, kann ich mir das vorstellen, dass Funkel das dann da mal probiert. Aber gegen so spielstarke Mannschaften wie Wolfsburg.
Ja, ja.
Wobei Fink vorne halt einfach, ja, einfach alles abfängt und abläuft und ja, aber wie gesagt, vielleicht kommt das ja in den nächsten Wochen mal, diese Variante. Also da wäre ich auf jeden Fall auch sehr gespannt drauf.
Ja, ich würde sagen, ich habe mir vor dem Spieltag gedacht, was ist das, was Fortuna erreichen muss, und das ist ein Punkt holen. Also punkten. Weil noch eine Niederlage, das wäre halt unschön gewesen, irgendwie da einen Punkt rauszuholen. Das haben sie halt geschafft, verdient. Ich finde, Funkel war sehr zufrieden danach und das völlig zu Recht. Es war ein sehr rundes Spiel. Mein Gedanke war halt ab dem Punkt, Fortuna spielt halt nicht wie ein Absteiger gerade. Das mag sich noch ändern, das mag sich schon am nächsten Sonntag ändern. Ja, aber bei jedem Spiel hat man gesehen, dass da was geht, dass da was sich entwickelt, dass sie eine Idee haben, dass sie eine Vorstellung davon haben, was sie an Fußball spielen wollen und wie sie halt den Gegner stellen können. Und das ist alles, das fand ich überzeugend.
Ja, würde ich unterschreiben. Also ich, man darf halt nicht vergessen, dass halt auch noch super viele Spieler sind, die noch relativ jung im Kader sind und dass da auch durchaus das Potenzial ist, dass man wie im letzten Jahr mit Laufe der Saison noch mehr die Automatismen greifen. Nichtsdestotrotz muss man halt sehen, das, was wir eben schon angesprochen haben, dass ich glaube, dieser Überfallfußball mit ganz schnellem Umschalten, dafür wir halt jetzt vielleicht möglicherweise nicht mehr so die Granatenspieler haben wie im letzten Jahr und dass man dann halt anders spielen muss. Und da stellt sich halt die Frage, wie erfolgreich das sein wird. Aber ein klarer Plan ist zu sehen. Und ich würde auch sagen, für die ganze Fluktuation im Kader, die wir hatten, bin ich hochzufrieden, dass nach 4 Spieltagen da jetzt 4 Punkte erstmal auf dem Konto sind. Und jetzt kann man weiterarbeiten.
Ja, fand ich nämlich eigentlich auch. Also ich glaube auch, als wir irgendwie dann aus dem Stadion gegangen sind, waren wir eigentlich auch relativ zufrieden, weil man irgendwie auch so einfach das Gefühl hatte, okay, wir sind genau auf dem richtigen Weg, wir sind genau im Soll von den Punkten her, wenn man sich halt die Qualität der Gegner anguckt. Ja. Und einfach auch, ja, anhand der Leistungen, die man gezeigt hat, dass man einfach denkt, okay, wenn wir halt so weiterspielen, dann ja, sollte man am Ende auf jeden Fall den Abstieg irgendwie vermeiden können. Ja. Wenn man einfach in der Mehrzahl der Spiele halt diese Leistung abrufen kann, dann muss das eigentlich reichen.
Also ich lese mal den nächsten Gegner vor, ja, und da können wir vielleicht schon was, also am Sonntag ist halt Borussia Mönchengladbach, das ist nochmal ein richtiges Kaliber, wo gerade in Gladbach Düsseldorf Außenseiter ist. Also dann spielen sie zu Hause gegen Freiburg, in Berlin, die kriseln, zu Hause gegen Mainz, in Paderborn und dann zu Hause gegen den 1. FC Köln. Und das sind diese Spiele im Oktober bis Anfang November. Ja? Also von Ende September bis Anfang November, da wird es, glaube ich, nochmal ganz spannend, weil da irgendwie diese Mannschaft nochmal was anderes machen muss, weil da eben der Gegner nicht klarer Favorit ist, anders nicht den Ball unbedingt haben will. Ich glaube, nach dem Sonntagsspiel, das wird eine ganz interessante Phase, wo wir über all das sehen, nochmal reden können, ja, wie entwickelt sich diese Mannschaft, was für eine Spielidee hat man noch in der Hinterhand, was kann man da entwickeln oder werden es einfach nur grausige Kicks, das kann natürlich auch sein, aber Also von Ende September jetzt bis Anfang November. Der Oktober wird ganz interessant für die Entwicklung dieser Mannschaft sein, meines Erachtens.
Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Aber was einfach positiv ist, dass man einfach halt schon mal diese Basis geschaffen hat, um halt irgendwie dann nicht irgendwie im totalen Chaos reinzugehen. Zumindest auf dem Platz. Weil neben dem Platz ist es ja gerade eigentlich genau das Gegenteil.
Ich möchte noch eine kurze Sache einschieben. Und zwar ist ja der Spielplan dieses Jahr ganz interessant. Parallelität der drei Spiele hintereinander, in denen wir gerade auch stecken, wie letztes Jahr. Nach dem Auswärtsspiel in Frankfurt hat man letztes Jahr auch zu Hause gegen Wolfsburg gespielt und danach in Mönchengladbach spielen müssen. Und wie wir uns vielleicht erinnern, mit einer Ausbeute von 0 Punkten und 1-13 Toren.
Ja. Genau, also auch um da nochmal ganz klarzustellen, dass wir an diesem Punkt der Saison schon viel, viel weiter sind als letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt oder zum ähnlichen Zeitpunkt.
Ja. Genau das habe ich auch gedacht. Wenn man sich anguckt, wie letzte Saison die Spiele gegen diese Mannschaften gelaufen sind, klar, Leverkusen hat man trotzdem verloren, aber also da fand ich es einfach von der Art und Weise und dann auch teilweise von den Ergebnissen natürlich her eine ganz andere Nummer.
Genau, und normalerweise in solchen Momenten, wo es sportlich eigentlich mal auf einem ganz guten Weg sich wähnt, sind ja die Nebengeräusche in den letzten Jahren ausgeblieben. Aber ich glaube, darauf wolltest du jetzt hinaus, Lukas.
Richtig? Ja, genau. Also ich würde dann jetzt doch ganz gerne vielleicht mal auf den Elefanten im Raum zu sprechen kommen. Nämlich, ja, das ist eigentlich genau das, was Fortuna irgendwie in den letzten zumindest mal 3 Jahren vielleicht ungefähr ausgemacht hat. Nämlich, dass außer vielleicht letztes Jahr im Wintertrainingslager die Verhandlungen mit Funkel, das aber irgendwie davon abgesehen, ist ja eigentlich relativ ruhig war und das, man das Gefühl hatte, dass irgendwie in einem wirklich verbesserten Umfeld im Vergleich zu den letzten Jahren und Jahrzehnten irgendwie in Ruhe gearbeitet wird, dass sich ja jetzt herausstellt, dass das ja anscheinend nicht so ganz so der Fall ist. Ich weiß gar nicht, wo man jetzt irgendwie anfangen kann, ob man das irgendwie in eine chronologische Reihenfolge bringen kann. Also alleine, dass es jetzt zum Beispiel, bevor wir jetzt irgendwie mal auf Röttger Mann und den Spiegelartikel zu sprechen kommen, alleine, dass ein Ruven Hennings seine Vertragsverhandlungen in der Presse jetzt austrägt, also das hätte ich mir wirklich vor ein paar Wochen absolut nicht vorstellen können. So, alleine das zeigt schon, finde ich, dass da irgendwie im Hintergrund relativ viel dysfunktional sein muss.
Ich würde das nicht überbewerten. Ich glaube, dass Hennings tatsächlich etwas enttäuscht war. Der hat sich wahrscheinlich gedacht, der wird noch 2 Jahre kriege ich jetzt nur ein Jahr. Und versucht dann halt, das über die Medien noch ein bisschen Druck aufzubauen. Aber das alleine würde ich jetzt nicht, ich würde das nicht überbewerten. Das kommt immer mal wieder vor. Also ja, kann sein, dass das für was steht, aber muss es nicht zwingend, finde ich.
Ja, dann lass uns wahrscheinlich am besten direkt mal mit diesem Spiegelartikel anfangen. Ich glaube, Moritz, du hast dir den wirklich noch mal ein bisschen genauer angeschaut, um das vielleicht noch mal kurz zusammenzufassen. Was sind denn die Hauptpunkte, die der Spiegel da in seinem Artikel der Fortuna und eben vor allen Dingen Röttger Mann vorwirft?
Ja, also der Spiegelartikel holt auf jeden Fall weit aus, zumindest rhetorisch. Spricht von Vetternwirtschaft, Schönfärberei und Blender und etc. Hat aber de facto auch ein paar sehr spannende Punkte zusammengefasst, sagen wir es mal so, weil das wurde ja schon vorher immer wieder mal ein Stückchen weiter besprochen, dass da jetzt teilweise Mails etc. veröffentlicht worden sind und weitergeleitet worden sind. Der Spiegel hat es im Prinzip zusammengefasst, was in diesen 1,5 Wochen vorher schon so Stück für Stück immer mal passiert ist. Also es geht einmal darum, dass eben dieser Rahman-Deal anscheinend doch ziemlich anders gelaufen ist, als er so kolportiert wurde und als er so von der Vereinsführung kommuniziert wurde. Dann geht es darum, dass der Vorstandsvorsitzende Röttgermann, dass der Röttgermann eben auch während seiner Zeit bei Fortuna an einer Fußball-App gearbeitet hat, die er zusammen mit Kollegen entworfen hat. Andere, also Kollegen, die auch bei anderen Bundesligisten arbeiten, was er nicht als Nebentätigkeit deklariert hat. Die nächste Anklage ist, dass er eben seinen guten Kumpel aus Wolfsburger Zeiten und Trauzeugen in eine doch nicht unerhebliche Position bei Fortuna gehievt hat und ihm schon mal einen Vertrag gegeben hat, obwohl wir da eigentlich auf dieser Marketing-Position gerade jemanden hatten, der entscheidend das Marketing geprägt hat in den letzten 3 Jahren von Fortuna Düsseldorf. Des Weiteren spricht dieser Spiegelartikel darüber, dass, also Röttgermann ist ein Teil der Attacke und der andere Teil ist der Herr Aufsichtsratsvorsitzende, dem im Prinzip vorgeworfen wird, dass er auch nicht klar kommuniziert hat, dass er im Prinzip eigentlich wird er mehr oder weniger der Lüge bezichtigt, was die Vorgänge in Marbella angehen mit Schäfer. Der Spiegelartikel sagt, es gibt keine offensichtlichen Gründe für diese Schäfer-Entlassung und sagt so ein bisschen, ohne es zu sagen, dass es eben dann vielleicht eher eine persönliche Fehde oder sonst wie war oder eben der Reinhold Ernst einfach sein Überleben so sichern wollte. Dann gibt es noch eine Assistentin, die anscheinend der Röttgermann auch einstellen möchte, die die er auch kennt. Entschuldigung, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Zusammenhang, aber er kannte sie auch vorher und so.
Die arbeitet halt für den Hertha-Menschen, der auch an dieser App mitgewirkt hat.
Genau, richtig, danke. Ja. Ja. Das sind so die Vorwürfe, die in diesem Spiegelartikel aufbereitet werden. Wir können ja mal Punkt für Punkt abgehen. Also was ich einen sehr dicken Hund fand, ist eben diese Behauptung seitens des Spiegels, dass Benito Rahman statt für eine Summe nördlich der 13 Millionen für nur 6,5 Millionen plus eventuell Bonuszahlungen bei sportlich herausragendem Erfolg des SC Schalke 04 auf diese höchstens 10 Millionen statt 13 Millionen kommen würde. Und das ist natürlich ein dicker Hund, weil diese Verhandlungen waren sehr zäh und am Ende hat man dann sich so als harten Verhandler und so dargestellt. Und sollte das so stimmen, wie das im Spiegel steht, wurden da einfach Unwahrheiten verbreitet.
Ja, und es wäre auch wirklich ein absolutes Desaster. Also ich meine, wenn man neigt ja immer so ein bisschen dazu, seine eigenen Spieler vielleicht ein bisschen überzubewerten. Aber wenn ich mich erinnere, wie sehr wir geschluckt haben, als gesagt wurde, dass Rahman für nur 13 Millionen geht, das war schon enttäuschend. Also irgendwie, man hat sich da vielleicht ein bisschen mehr erhofft, weil er wirklich einfach auch ein super wichtiger Spieler damals war. Und gut, aber dann lässt man sich ja dann doch vielleicht so ein bisschen überzeugen, dass es dann halt irgendwie eben so, dass wenn der Spieler eben unbedingt wechseln will, ich glaube, er hat wahrscheinlich jetzt gerade verdient er halt das Fünffache. So, dann ist es natürlich schwierig, einem Spieler da irgendwie Steine in den Weg zu legen. Aber wenn man wirklich so eklatant viel weniger Geld für ihn gesehen hat, als diese 13 Millionen, die ich immer noch irgendwie vielleicht sogar ein bisschen zu wenig fand. Gerade wenn man sich jetzt auch überlegt, dass er dann scheinbar Schalke trotzdem das Geld hat, um halt ein super hohes Gehalt zu zahlen. Aber halt eben nicht für die Ablösesumme. Also das fände ich wirklich ein Skandal. Und vor allen Dingen, da ja, glaube ich, jetzt auch bei diesen paar Boni, die da halt dann irgendwie noch zusätzlich verhandelt wurden, einfach die Erfolgsaussichten für die Fortuna nicht besonders hoch sind. Also wenn es halt darum geht, dass man halt nochmal 400.000 Euro dafür bekommt, dass Schalke in die Champions League einzieht. Oder halt 100.000 Euro für jede Pokalrunde, die Schalke gewinnt. Ich meine, es kann ja auch außerdem sein, dass Rahman einfach nach einem Jahr wieder verkauft wird von Schalke. Dann sind diese Boni sowieso komplett weg. Also,
das weiß ich nicht, ob das...
Ja, das, weiß ich auch nicht.
Das genau. Weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt. Also es kann natürlich sein, dass es einfach also unabhängig von dem Spieler ist.
Das wurde auch in dem Spiegelartikel nicht besonders eindeutig geschrieben. Also es klang ein bisschen so, als wäre das für die Zeit, in der Rahman bei Schalke spielt, jedes Jahr so. Also 100.000 für Viertelfinale Schalke im DFB-Pokal und 400.000 für Champions League. Und wenn jetzt die nächsten 5 Jahre Schalke sportlich
in die Champions League kommt,
genau,
und Pokalsieger wird, dann...
Dann kommt man vielleicht auf 10 Millionen.
Also wenn man dann natürlich noch Bernhard Tekpetay damit verrechnet, so, dann kommt man vielleicht wirklich dann irgendwann auf die 13 Millionen. Und ich, ja.
Also zu dem Argument sagt Fortuna Düsseldorf auf dem kurz vor dem Spiel veröffentlichten, auf der Gegendarstellung quasi, nur so viel, dass die Boni in großen Teilen garantiert sind. Das ist auch nicht besonders konkret, aber
ja, ich glaub, das, ja, Entschuldigung,
die rechnen sich. Also ich denke mal, das ist jetzt so ein bisschen, wir sitzen über der Glaskugel und probieren uns was zusammenzureimen. Für mich ist auf jeden Fall spannend zu wissen, wenn es denn so ist, wie Fortuna sich äußert, was hätte denn der Spiegel eigentlich für, bis auf die Länderspielpause, die ich ja auch zum Schnarchen fand, für Gründe, so etwas zu behaupten. Also ich meine, irgendwas, vielleicht nicht in der Größenordnung, wie der Spiegel es berichtet hat, scheint ja schon dran zu sein, dass es schon irgendwie stark erfolgsabhängig ist, ob jetzt diese 13 Millionen zusammenkommen. Und je nachdem, wie man es formuliert, hört es sich entweder erschreckend an oder nicht. Ich glaube zwar nicht, dass die 13 Millionen nur beim Triple-Gewinn von Schalke irgendwie zusammenkommen. Ich meine, so bescheuert wird man nicht gewesen sein. Aber wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass die Bonusanteile vielleicht ein bisschen zu dick aufgetragen wurden in der Öffentlichkeit und es wahrscheinlich dann doch nicht nördlich von 13 Millionen Euro sein wird, wo man landet am Ende.
Ja, ich finde die Antwort von Fortuna es gibt ja Punkte, die da vorgeworfen werden, zum Beispiel dieser Vetternwirtschaftsvorwurf, der ist natürlich schwer zu beweisen. Ja, das ist natürlich etwas, was man niederschreiben kann, wo es halt irgendwie vielleicht Vorwürfe gibt, vielleicht, das ist ja der Punkt, vielleicht auch intern, innerhalb des Vereins irgendwie das Gefühl gibt, dass es so sei, aber es kann ja auch einfach wirklich gute fachliche Kriterien dafür geben und es gibt ja auch Argumente dafür, dass Menschen in Führungspositionen Leute dazu holen, die sie schon kennen, mit denen sie eingearbeitet sind, dass es halt einfach besser läuft. Das, wo es halt um Hard Facts geht, ist es tatsächlich dieser Rahman-Deal. Und da ist ja die Frage, was kann Fortuna eigentlich machen, um mit dem Spiegel sich auseinanderzusetzen? Und was sie gemacht haben, ist bisher diese Berichterstattung zu sagen, nee, die Bewertung, dass diese Bonuszahlungen quasi nur im ungeahnten Erfolgsverlauf der Fall sind, das stimmt so nicht. Ja, und das ist trotzdem immer noch eine sichere Nummer und gut gemacht. Aber da könnten sie ja, wenn das wirklich nicht stimmen würde, wenn die Zahlen, die der Spiegel da veröffentlicht hat, wenn die de facto falsch sind und auch mit den daran geknüpften Bedingungen wie Pokalrunde, wie Einzug in die Champions-League-Gruppenphase, dann können sie auch sagen, ja, der möchte eine Gegendarstellung haben, wenn es einfach falsch ist. Und sie können ja selber halt das auch offenlegen, wenn sie das unbedingt wollen. Und da geht es nicht um Bewertungen oder wie man etwas abwägt, sondern das sind halt die Hard Facts, wo halt die Fortuna in dieser Gegendarstellung, wie ich finde, nicht wirklich gut und überzeugend argumentiert hat, dass man das Gefühl bekommt, das, was im Spiegel steht, ist komplett falsch.
Ja, aber also ich meine, was wäre denn das deiner Meinung nach so eine Gegendarstellung? Also nur weil jetzt ein Nachrichtenmagazin so etwas schreibt, muss man ja nicht komplette Vertragsunterlagen offenlegen. Also in ja, die Richtung auch, möchte ich ja auch nicht gehen. Also ich meine, dann braucht demnächst der Spiegel nur von irgendwas sprechen, um dann im Umkehrschluss Vertragsunterlagen geliefert zu bekommen. So. Also ja,
Naja, man kann ja sagen, also man kann ja auch rechtlich gegen den Spiegel vorgehen und sagen, das, was ihr geschrieben habt, entspricht nicht der Wahrheit. Ihr habt falsche Quellen benutzt, das ist also keine richtige, ist keine gute journalistische Arbeit. Wir möchten, dass ihr das in der nächsten Ausgabe zurücknimmt. Natürlich, das ist natürlich auch etwas Unangenehmes, will man vielleicht auch nicht unbedingt, keine Ahnung auch, ob das möglich ist, ich kenne mich damit juristisch nicht aus, aber das ist so der einzige Punkt bei diesem Spiegelartikel, wo man halt sagen kann, naja, hier kann man halt auch eine Richtigstellung verlangen, wenn es falsch ist, bei den anderen Sachen sind es ja Abwägungssachen, es sind Bewertungssachen, wo ich sagen würde, ja, das ist vielleicht auch reißerisch formuliert, das ist ja schon ein sehr reißerischer Artikel und so, das finde ich auch irgendwie ganz merkwürdig geschrieben, aber naja, da ist schon irgendwie noch, hab ich zumindest das Gefühl, da ist irgendwie was bei so einem Spieler, der während Luki Bacchio für 20 Millionen klar aus England wechselt, kriegt die Fortuna irgendwie gesichert 6,5 Millionen und der Rest eventuell noch bis 10 Millionen Cash auf die Hand und der Rest wird in Tech-Partei verrechnet. Also ein bisschen unschön ist das alles schön. Also was Lou gesagt hat, dass man sich überlegt, ey, das muss eigentlich jetzt Kohle bringen. Wie schafft es die Fortuna eigentlich die nächsten Jahre, sich oben zu etablieren? Dann müssen solche Spieler, die man entwickelt, die man halt rausbringt, immer die Kohle reinbringen. Und dann nicht nur 6,5 Millionen, sondern halt auch mehr. Naja, es ist natürlich auch schwierig, weil wir wissen es natürlich nicht. Tim, du hast es ja schon gesagt, wir sitzen hier über der Glaskugel, aber so ein bisschen auch nach der Gegendarstellung der Fortuna bleibt da immer was haften. Zumindest was diesen Rahman-Deal angeht.
Denke ich auch. Also diese Formulierung in großen Teilen garantiert ist ja auch einigermaßen vage. So.
Ja, also es gibt aber ja bei vielen Transfers oft, sag ich mal, erfolgsabhängige Anteile der Ablöse und oft greift das ja bei einer bestimmten Anzahl an Spielen und ist nicht so vage, wie ob die Mannschaft jetzt insgesamt Erfolg hat und ich gehe jetzt mal davon aus, dass es sich vielleicht auch nur darum handelt, also die Anzahl an Spielen, die Benito bei Schalke macht, so.
Ja, auch da kannst du dann irgendwie sein, wenn er sich dann halt irgendwie verletzt, also
mit gut, aber das ist halt gang und gäbe, ne? Dass man sowas da in so einem Vertrag drin hat. Dann ist es vielleicht ein bisschen blöd, wenn das jetzt dann dadurch doch deutlich südlich von 13 Millionen, um mal zu bleiben, am Ende sich einpendelt. Es ist halt dumm, es der Öffentlichkeit so zu verkaufen, das stimmt.
Ja, und vor allem, also, ja, das stimmt. Und man kann ja sagen, der Sockelbetrag, der fest überwiesen wird, der muss halt höher sein. Und klar, dann hat halt vielleicht Schalke auch das Interesse, dass sie jetzt im nächsten Jahr vielleicht wieder Gelder ausgeben, die sie jetzt nicht haben. Du hast halt recht, gibt es ja immer wieder so. Aber dass man sich gerade mit dem FC Schalke 04, dass man sich von dessen sportlichen Erfolgen ein bisschen abhängig macht, das finde ich schon ein bisschen fragwürdig.
Ja, absolut, dass man sich, das habe ich halt auch überlegt. Und dazu kommt ja noch, sich halt von denen am Verhandlungstisch halt richtig über den Tisch ziehen zu lassen. Also das ist auf jeden Fall auch kein gutes Bild, das man da nach außen abgibt, wenn man, ja.
Ja, und ich meine, die anderen Punkte, Punkt 2 mit dieser App, halt nicht so gut und was mir da halt Sorgen macht, ist halt, woher hat der Spiegel diese Informationen und es scheint ja so zu sein, dass es innerhalb des Vereins, der Verwaltung da jemanden gibt, der Röttger Mann nicht wohl gelitten ist und sowas halt auch weiter rausgibt. Also das ist ja ganz offensichtlich, dass da innerhalb dieses Vereins halt ordentlich Unruhe herrscht und dass eben die Personalentscheidungen von Röttger Mann, die ich nicht bewerten kann, zumindest intern für einen derartigen Unmut gesorgt haben, dass eine Person oder mehrere Personen, das wissen wir ja nicht, da Informationen an den Spiegel durchsteckt.
Genau, das ist
ja, auf jeden Fall. Bewerten kann ich das halt auch nicht, aber es wirkt auf mich aber auf jeden Fall wirklich ein bisschen komisch, dass jetzt halt mit Welling halt irgendwie noch jemand vom VfL Wolfsburg halt irgendwie kommt und dann eben Alexander Steinfurt, der glaube ich halt wirklich richtig viel angeschoben hat und der zumindest von außen betrachtet, glaube ich, also wirklich einen richtig guten Job gemacht hat. Also ich glaube, der hat einen ganz, ganz großen Teil dazu beigetragen, dass Fortuna jetzt halt irgendwie, ja, so furchtbar das halt irgendwie klingt, aber irgendwie halt so ein bisschen als Marke halt irgendwie ein bisschen griffiger geworden ist, so, dass man mit Fortuna halt irgendwie vielleicht ein bisschen mehr wieder irgendwie verbindet, so, und ich glaube schon, dass er ganz, ganz viel zur Professionalisierung halt irgendwie beigetragen hat in den letzten Jahren. Und ich glaube, das ist wirklich auch ein wichtiger Mann. Und ich weiß halt wirklich nicht, ob man sich dann halt einen Gefallen damit tut, halt gerade für diesen Posten, wo es dann ja jetzt da irgendwie um, ich glaube, da geht es um Strategie, Geschäftsentwicklung und um Markenentwicklung. Wenn man da jetzt jemanden von Wolfsburg holt, also das mag jetzt ja auch irgendwie nur meine Außensicht sein, aber welcher Verein. Also hat Wolfsburg da gute Schritte gegangen in den letzten Jahren?
Man kann
sehr, sehr schwierig.
Man kann aus einem Verein nur das machen oder die Marke machen, die an Potenzial vorhanden ist.
Ich denke da jetzt irgendwie an viele, also an so viele kleine Sachen. Also ich meine, natürlich ist es sowieso schwer, sich halt irgendwie von diesem Unternehmen zu lösen oder da irgendwie eine Eigenständigkeit hinzubekommen, falls man das überhaupt möchte.
Ja, also was ich mitbekommen habe, und ich weiß auch nicht,
ist Wolfsburg ja irgendwie einfach.
Moment.
Ist Louis Jan?
Ja. Ja, ich wollte dich jetzt erstmal ausreden
lassen. Sorry. Ihr werdet technische Probleme werden. Also ich finde, dass, ja, es liegt halt, das hat Tim meinte mit Wolfsburg, aber ich finde schon, dass ich ein paar Sachen mitbekommen habe aus Wolfsburg, wo ich sage, vielleicht nicht ganz unclever. Ich weiß nicht, ob der Wedding damit irgendwas zu tun hatte, diesen Slogan, den sie sich da gegeben haben, den haben sie ja zusammen mit Fans auch entwickelt, irgendwie.
Was denn für ein Slogan?
Muss ich jetzt kurz sagen? Das ist irgendwie irgendwas mit Arbeit. Das ist natürlich alles Sachen, die nimmt man nicht wahr, weil Wolfsburg halt auch keine große Rolle spielt, aber ich glaube, in der Region, wo die aktiv sind, Fußballarbeit, Leidenschaft oder so, irgendwie heißt das. Das sind dann alles so Marketing-Dinger, wo es dir natürlich ein bisschen hochkommt, aber ich glaube, das ist schon nicht total schlecht gemacht über das, was sie da gemacht haben. Auch in der Außendarstellung, also dass der Mannschaftskapitän, ich weiß nicht, wer für diese Entscheidung verantwortlich ist oder wie das zustande gekommen ist, aber dass der Mannschaftskapitän die Regenbogenfahne halt trägt und so, finde ich jetzt nicht total schlecht. Ja, ich weiß nicht, ob das der Herr Willing da mit verantwortlich hat, aber ich will jetzt auch nicht über Wolfsburg den Stab brechen, dass die halt in dem Bereich nicht gut gearbeitet hätten. Ich glaube, das ist eher so, ja, ist halt Wolfsburg, bekommt man natürlich nicht stark mit hier.
Also ich denke halt, wenn ich jetzt an Wolfsburg denke, also dann sehe ich zum einen erstmal diese Trikots, mit denen die diese Saison spielen, dass er vielleicht auch in diesen Zuständigkeitsbereich irgendwie fällt. Das ist ja absolut furchtbar. Also finde ich wirklich ganz, ganz grauenvoll da mit diesem, ich weiß gar nicht, mit dieser Videospieloptik irgendwie.
Und?
Also sehr fragwürdig. Und Wolfsburg, also da würde ich jetzt auch vermuten, dass das in diesen Geschäftsbereich halt fällt. Ist Wolfsburg nicht der Verein, die halt, wenn die zu Hause ein Tor schießen, machen sie das aus und so eine Lasershow?
Ja, das stimmt.
Gottes Willen. Also ja, das ist das allerletzte, was ich bei meinem Verein haben möchte.
Und ich habe übrigens gerade der Herr, der ja dann zu uns wechseln wird, ist wahrscheinlich für die Saison auch noch verantwortlich gewesen, die nun laufende Saison, die unter dem Motto beim VfL Wolfsburg immer unten Strich hungrig steht. Also wenn ich sowas schon lese mit dem unten Strich, da wird mir ganz anders. So, come on, wir sind jetzt hip, wir machen unten Strich. Und das erinnert mich sehr stark an die Kampagne, die unsere Stadt in Düsseldorf mal vorhatte, um hip zu sein und die so ziemlich nach hinten losging. Ich weiß nicht, wer sich erinnert.
Ich weiß es nicht.
Dieses Semikolon mit dem D dahinter.
Ich erinnere mich.
Ja, und sowas will ich bei Fortuna wirklich nicht. Also immer unten Strich hungrig ist Warnung genug.
Ja, okay, ich gebe zu, dass ich vielleicht zu sehr den Konterpunkt hier setzen wollte. Lou hat mich ausgehebelt mit dieser ganzen Torjubel-Scheiße. Totschlagargument.
Ja, aber auch sonst, also ich muss jetzt, glaube ich, noch mal ganz kurz für einen kurzen Moment hier noch so einen kleinen Rant gegen den VfL Wolfsburg ansetzen, weil dass man jetzt halt irgendwie zwei Leute in wichtigen Führungspositionen hat von einem Verein, dem ich jetzt einfach mal unterstellen würde, dass da zumindest, wenn man jetzt mal so auf die letzten 10 Jahre guckt, vielleicht die schlechteste Leistungskultur in der gesamten Bundesliga geherrscht hat. Also da ist einfach seit Ewigkeiten ein unglaubliches Geld vorhanden. So, man ist, glaube ich, vor 10 Jahren deutscher Meister geworden. Man hat nichts daraus gemacht. Man hat halt keinen Druck vom Umfeld. Man hat nicht diese Angst, dass man halt irgendwie, dass man halt irgendwie gewisse Dinge irgendwie erreichen muss, weil ansonsten der Verein vielleicht vor dem Aus steht oder so weiter. Man kann, wenn man will, 3-4 Trainer jede Saison entlassen, weil das Geld irgendwie einfach da ist. Es gibt halt irgendwie nicht diese ganzen Kräfte, die halt irgendwie auf die Traditionsvereine wirken, wenn du unten drin stehst. Und trotzdem hat man da jetzt einfach eine grausame Saison nach der anderen. Man hat sich da mit der Relegation irgendwie vor dem Abstieg gerettet. Also der VfL Wolfsburg ist eigentlich der viel schlimmere HSV, halt nur mit mehr Geld und mit weniger Druck aus dem Umfeld. Und wenn man sich halt dann irgendwie Leute holt, die halt in dem Umfeld jetzt halt irgendwie wichtige Positionen bekleidet haben, das finde ich zumindest erstmal diskutabel, möchte ich sagen. Wenn man dann irgendwie auch noch sieht, dass dann halt Röttgermann anscheinend neben seinem Job als Vorstandsvorsitzender, der wahrscheinlich ziemlich zeitaufwendig irgendwie sein müsste, noch genug Zeit hat, sich um irgendeine Fußball-App zu kümmern und da irgendein Startup an den Start zu bringen, dann klingt es für mich halt genau nach dieser fehlenden Leistungskultur einfach, dass er anscheinend davon ausgegangen wird, dass es halt reicht, wenn man halt nicht 100% bringt, sondern dass man halt irgendwie halt einfach viel, viel weniger irgendwie bringen kann und das reicht dann schon. Aber wir haben halt eben nicht den Luxus, dass wir dann halt in der nächsten Transferperiode 100 Millionen ausgeben können und damit die Probleme lösen. Das geht halt einfach nicht. Bei Fortuna geht das halt nicht. So, das bin jetzt auch schon wieder fertig.
Ja, ich glaube, du hast da sehr viel Richtiges gesagt.
Ja. Ich habe auch das Gefühl.
Ja, wie bewertet ihr denn die Rolle von Reinhold Ernst, also dem Aufsichtsratsvorsitzenden? Weil das ist jetzt irgendwie auch das zweite Mal innerhalb von kurzer Zeit, wo er irgendwie sehr, sehr unglücklich aussieht und vor allen Dingen auch einfach so aussieht, als ob er nicht wirklich die Macht und die Autorität hätte, irgendwie um mal durchzugreifen. Also letztes Jahr im Winter, als er sich da irgendwie in eine Position zwischen Funkel und Schäfer manövriert hat, die irgendwie sehr, sehr unglücklich war, da hatte man ja wie schon das Gefühl, dass Ernst nicht so ganz sicher ist, was er eigentlich machen soll oder was genau seine Strategie ist. Und auch jetzt wieder stellt ja, glaube ich, Röttgermann dann halt einmal kurz zu sich nach dieser App-Affäre und sagt dann hinterher, ja, wir haben kurz gesprochen, die Sache ist aus der Welt. Das mag natürlich auch einfach der Spruch sein, der dann halt irgendwie eben kurz den Medien in die Blöcke diktiert.
Nach außen halt.
Trotzdem macht er auf mich irgendwie nicht den Eindruck, als ob er wirklich weiß, was bei Fortuna Düsseldorf denn so passiert und was seine Strategie ist, wie er damit umgehen will.
Also es wirkt halt zumindest unsouverän und ich finde in Teilen so ein bisschen opportunistisch, so dass er sich eher um sein eigenes Überleben kümmert. Aber so viel mehr kann ich ja auch nicht zu sagen.
Ja. Also ich finde diesen Teil in dem Spiegel-Artikel eigentlich am wenigsten überraschend.
Ja.
Wenn es um Schäfer geht, hatte man damals schon den Eindruck, dass da einiges sehr merkwürdig gelaufen sein muss und eventuell genau sowas, wie ihr beide das gesagt habt, dass da jeder versucht, so ein bisschen nach außen hin nie eigentlich für nichts verantwortlich gewesen zu sein, sondern Schäfer ist halt der Buhmann, Das konnte man vermuten und vielleicht ist da was dran.
Die Entlassung von Schäfer kam ja dann auch zu einem viel späteren Zeitpunkt erst. So, ne? Also, dem selbst Funke gesagt hat, wir haben uns wieder eingekriegt und wir sind okay zusammen. Also es klingt, also natürlich ist das alles groß hochgegriffen im Spiegel und es ist etwas reißerisch, aber ein wenig chaotisch klingt das doch auf jeden Fall alles. Also es klingt sehr so, als würden da hintenrum sehr viele Dinge passieren.
Was meinst du mit hintenrum?
Ja, eben, also nicht an der Oberfläche, also das, was man mitbekommt, ist ja schon teilweise chaotisch genug. Also diese Marbella-Geschichte, dieses Trainingslager, das war ja auch sehr chaotisch. Dann dieser Rauswurf, wo man nicht genau wusste, was da jetzt passiert ist. Und eben jetzt dann diese Enthüllungen, die irgendwer aus dem Verein nach außen trägt. Also es klingt schon sehr danach, als würde es da doch seit geraumer Zeit brodeln.
Ja, also ich meine, das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Also ich meine, ja, dass jemand Lust hatte, das an den Spiegel weiterzureichen, damit Unruhe aufkommt, weil die Unruhe öffentlich diskutiert werden soll, weil sie anscheinend schon immer da ist. Und da ist es halt dann doch spannend. Also wer dem, ja, die Decke da nach oben ein bisschen gezogen hat. Also ich sag mal, die Verpflichtung da von dem Sportvorstand, so wenig man irgendwie, von dem Marketingvorstand, so wenig man vielleicht diese ganzen Slogans von Wolfsburg mag und die Lichtshow, da ist natürlich irgendwie auch in der Natur der Sache, wenn denn diese Position neu besetzt werden soll, dass man dann halt auch auf Leute zurückgreift, mit denen man schon zusammengearbeitet hat. Also ich meine, so ist nun mal einfach das Geschäft. Also das finde ich jetzt natürlich gar nicht so verwerflich. Wenn man einfach...
Aber auch das...
Ja. Also wenn man halt sagt irgendwie, hier in Düsseldorf, wir beerdigen jetzt nicht all diese Marketing-Positionierung der Marke, was auch immer, was bisher gemacht wurde mit der Fortuna-DNA, sondern wir wollen halt irgendwie noch neue Impulse setzen und holen deshalb jemand Neues, dann finde ich es auch nicht so schlimm, wenn man sagt, da ist jemand Kompetentes, man holt den von seinem vorherigen Arbeitgeber mit rüber nach Düsseldorf. Gut, so läuft es halt nicht nur im Fußball und nicht nur bei Fortuna Düsseldorf so. Deshalb finde ich das, was da jetzt alles noch mit reingeschrieben wurde, in den Artikel, das wirkt für mich so, als wären halt so ein paar Sachen da gewesen, die der Spiegelautor unbedingt loswerden wollte und hat dann noch ein paar Sachen dazu geschrieben, damit es ein großer Aufhänger wird.
Ja, das finde ich auch. So ein paar Sachen sind so rangepappt, um halt noch ein paar bisschen was zu füllen.
Also ich habe auch in einer anderen Zeitung gelesen, dass der Röttgermann Arbeitsverträge bis zu 150.000 vergeben darf. Also da ist ja auch wieder die Frage, ob das abgestimmt war oder nicht. War es ja offensichtlich nicht. Aber Röttgermann hat da auch freie Hand. Also es geht ja jetzt um 130.000, die dieser Welling verdienen soll. Es ist aber innerhalb der Regeln, die festgelegt wurden. Also der Röttgermann darf das. Was ich da jetzt noch anmerken möchte, ist, dass es ja anscheinend auch mit dem jetzigen Inhaber, wie heißt der?
Der Steinfort.
Steinfort. Ja, anscheinend auch extrem unglücklich gelaufen ist, weil der ja dann freigestellt wurde, weil man ihm nicht zutraute, loyal genug zu sein für die nächsten 4 Monate. Also der war anscheinend weder informiert, noch hat er damit gerechnet, dass er diesen Job nicht weitermachen wird.
Und das könnte natürlich, ohne jetzt hier zu sehr spekulieren zu wollen, aber das wäre natürlich eine mögliche Option für die Spiegelquelle, ne? Aber
ja, das ist
ja, also bei mir war es auf jeden Fall schon so, dass ich, als ich den Artikel gelesen habe, dass ich mich gefragt habe, okay, wo kommt diese Information her? Wer hat ein Interesse daran, dass das in die Öffentlichkeit kommt? Und also ich will
darüber,
das jetzt überhaupt nicht, ich will das jetzt
wissen,
der ganzen
Raum nichts.
stellen, aber genau, absolut. Aber das war einfach mein erster Gedanke. Also das fand ich, ist auch ein offensichtlicher Gedanke. Muss natürlich überhaupt nichts heißen. Ja, aber irgendwie alles in allem generell gibt der Verein da einfach gerade gar kein gutes Bild ab. Ich fühle mich gerade wirklich einfach ein bisschen an die 90er Jahre zurückgeändert, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also und ja, so ein weiteres Indiz dafür ist ja auch, dass jetzt halt eben mit Erich Rutemöller so ein bisschen derjenige gegangen ist, dem ja eigentlich immer zugetraut wurde, dass er halt quasi die großen Spannungen zwischen sportlicher Leitung, zwischen operativen Geschäft und dem Aufsichtsrat halt irgendwie so ein bisschen moderieren kann. Und das hat mich halt wirklich überrascht. Also gerade auch, weil zum Beispiel ja gerade Peter M. Funkel halt auch immer wieder hervorgehoben hat, was für eine unglaublich wichtige Rolle halt Erich Rutemöller in dem Verein hat. In dieser Beraterfunktion. Und dass der jetzt einfach so von einem Tag auf den anderen halt geht und diese Position auch nicht neu besetzt wird, weil ich glaube allein, also auch wenn es jetzt gar nicht um das Managen von Personen geht, aber einfach auch diese jahrelange Erfahrung und halt einfach sportliche Kompetenz, die Erich Rutemöller hatte, so, die ist jetzt halt einfach weg.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein großer Umbruch gerade da, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so nah, wie man in dem Moment, in dem sie gehen, plötzlich sich diesen Leuten fühlt, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Es sind diese paar Auftritte im Fernsehen, die ich mitbekomme. Ansonsten habe ich keine Meinung zu Erich Rutemöller, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich auch nicht.
Wollen wir das Thema abschließen und gucken, was weiter passiert?
Ja, wir werden es ja bemerken. Ich hoffe halt einfach darauf, dass wir nicht in einem Jahr an die gute alte Zeit zurückdenken, wo es noch keine Lichtshow nach jedem Tor gab.
Genau. Ja, ich glaube auch, das Thema generell wird uns wahrscheinlich ja vielleicht noch ein bisschen begleiten. Da können wir bestimmt übernächste Woche nochmal weiter drauf eingehen. Und dann versuchen wir jetzt mal ein bisschen voranzukommen und schauen jetzt mal auf das Spiel am nächsten Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach.
Ich habe da direkt eine einleitende Frage. Ist das eigentlich ein Derby oder nicht?
Uff, ja,
naja. Also ich hatte gestern vor der Haustür diverse Hundertschaften direkt vor der Haustür. Die kommen ja hier in Ehrenfeld am Bahnhof an. Das sah schon sehr nach Derby aus, mit zwei Helikoptern und gefühlt 1500 Polizisten. Mal sehen, ob das ähnlich wird.
Ja, oder ob die Gladbacher halt einfach noch viel weniger Wert auf dieses hochgeschriebene Derby legen, wenn es eine Woche nach dem Spiel in Köln stattfindet.
Ja, kann natürlich schon sein, ne? Dass irgendwie bei Gladbach gerade auf jeden Fall der emotionale Höhepunkt eher gestern war, beziehungsweise glaube ich ja sogar am Donnerstag mit einem Europapokalspiel auch noch ansteht. Das könnte uns natürlich ganz gut in die Karten spielen. Aber ja, welcher Gegner erwartet uns denn da jetzt eigentlich? Ich glaube, Jan, bist du ja die Borussia aus Mönchengladbach schon mal genauer angeschaut für uns.
Ja, ich versuche mein Bestes mal wieder. Neuer Trainer, letztes Jahr Dieter Hecking, diese Saison Marco Rose, der als Trainer in Salzburg vor allem durch die internationalen Auftritte der Salzburger Vereins für Aufsehen gesorgt hat. Rose präferiert ein Rautensystem, passt daher ganz hervorragend nach Mönchengladbach. Also 4-4-2 mit Raute, mit zwei Stürmern. Er will einen schnellen Ball spielen, sehr überfallartig den Gegner begegnen, hohes Pressing, in Kombination mit aber einem guten, flachen Aufbauspiel aus der Abwehr, also weniger lange Bälle, hohe Bälle, sondern halt soll flach gespielt werden. Ist die Frage, wie das die Mannschaft, die unter Dieter Hecking noch etwas anders gespielt hat, jetzt aufgenommen hat und wie sich das jetzt alles so langsam zusammenfindet. Und ich glaube auch noch, dass Gladbach ein bisschen in der Findungsphase ist. In der Regel die Aufstellung mit Sommer im Tor, die Abwehrreihe war auch eigentlich relativ gleich mit Stefan Leiner als Rechtsverteidiger, ein Neuzugang aus Salzburg, den hat Rose mitgenommen. Links hat Wendt verteidigt, ich weiß aber nicht, ob der sich verletzt hat. Und in der Innenverteidigung Ginter und Elvedi, die haben gespielt.
Ja, im letzten Spiel hat, glaube ich, dieser weitere Neuzugang
ausgespielt. Ja, Ben Sabiani hat, genau. Hat links genau. gespielt statt Wendt. Und das Mittelfeld, defensives Mittelfeldspieler der Raute ist Dennis Zakaria, der war ja letztes Jahr schon da. Dann Florian Neuhaus, den wir ja auch kennen, auf Achter, lässt sich aber auch gerne auf die Sechserposition zurückfallen, ist so ein bisschen dieser Box-to-Box-Spieler, der halt vorne wie hinten Aufgaben zu erfüllen hat. Laszlo Benes, der letzte Saison nach Kiel verliehen war, hat am Anfang die ersten beiden Spiele auf der Acht gespielt, aber seitdem nicht mehr. Und gegen Köln hat zum ersten Mal Christoph Kramer gespielt. Breel Embolo durch die Verletzung von Stindl hat bis jetzt in der Regel den offensiven Mittelfeldpart übernommen, Zehner. Und vorne drin Alisson Plea und der neu aus Frankreich gekommene Markus Thuram. Was diese Mannschaft halt vor allem jetzt gegen Köln ausgezeichnet hat, ist, dass sie halt sehr zweikampfintensiv gespielt hat. Also von Zakaria über Kramer bis halt zu dem offensiven Mittelfeldspieler Embolo, der ja jetzt kein feiner Techniker im Sinne von Diego bei Bremen ist, sondern eher ein robuster, zweikampfstarker, bulliger Typ, sind die gut reingegangen, haben sehr intensiv diese Zweikämpfe geführt. Und das kann man vielleicht auch erwarten, wenn es gegen die Fortuna geht. Und da ist die Frage, wie die Fortuna dagegen hält. Die Außenverteidiger, Leiner und dann Wendt oder Ben Sabiani haben sehr offensive Rollen im System von Marco Rose, sollen sehr weit hoch, sollen sehr hoch stehen. Macht ja auch Sinn, wenn man im 4-4-2-System spielt. Da sind die Außen ja nicht so stark besetzt, weil man mit zwei Achtern spielt und eben nicht mit Außenstürmern, sondern mit zwei regulären Stürmern vorne drin. Das macht es auch anfällig natürlich, weil es dann halt eventuell ein bisschen sehr offensiv aufgestellt ist. Aber das ist so ein bisschen das, worauf sich die Fortuna vorzubereiten hat. Bisher konnten sie zweimal gewinnen gegen Köln und gegen Mainz, jeweils auch überzeugend. Gegen Schalke im ersten Spieltag unentschieden gespielt und gegen Leipzig haben sie verdient verloren vor zwei Wochen.
Was erwartest du denn in puncto Rotation? Ich habe es leider gerade gar nicht genau auf dem Schirm, gegen wen Gladbach jetzt genau am Donnerstag
im Spiel gegen den Wolfsberger AC aus Österreich. Den sollte Rose eigentlich gut kennen, den Gegner. Die haben bisher, mussten sie aber auch einfach nicht, kaum rotiert. Also jetzt im Verhältnis zum Beispiel zu Frankfurt, die ja schon länger in der Europapokalsaison sind, die sehr viel rotiert haben, hat das Rose eigentlich fast nicht gemacht. Also das, was neu war jetzt gegen Köln, ist, dass Kramer zum ersten Mal gespielt hat. Aber ansonsten haben halt im Mittelfeld Zakaria, Neuhaus und Embolo gespielt oder als Zehner und vorne drin Plea und Thuram.
Also ich muss dann Rose gerade irgendwie auch erst noch. Ja, also ich vermute mal wahrscheinlich, da muss jetzt irgendwie Rose auch irgendwie erstmal so ein bisschen seine Linie finden in puncto Rotation. Kann man wahrscheinlich dann, wie du schon sagst, jetzt einfach noch gar keine klare Aussage zu treffen, ob dann da jetzt zwei oder vier oder sechs neue Leute im Vergleich zum Köln-Spiel oder jetzt irgendwie auch zum Europapokalspiel dann irgendwie in der Anfangsformation stehen werden.
Also ich meine, es macht auch vielleicht auch Sinn aus Roses Perspektive erstmal die gleichen, weil er muss ja sein System implementieren und baut da halt eine Startelf auf, die halt, mit denen er das einspielen kann. Deshalb, glaube ich, macht es auch Sinn. Es gibt halt ein paar Fragezeichen, ja, wie gut kann Embolo seine Rolle da hinter der Spitze ausführen? Eigentlich ist da, glaube ich, eher Stindl für gedacht, aber der wird bis November ausfallen mit einem Schienbeinbruch, glaube ich. Aber er ist halt auch einer, der mit seiner Wucht gegen den gegnerischen Sechser halt auch ordentlich durchziehen kann. Ne? Und es macht es eben sehr zweikampfintensiv, wie dieses Mittelfeld da aufgebaut ist.
Ja, und was tatsächlich ja auch diese schöne Zusammenfassung von dir noch unterstützt, sind so ein paar Statistiken. Also tatsächlich die zweitmeisten gewonnenen Zweikämpfe, die drittmeisten Fouls am Gegner stehen bei Gladbach zu Buche. Und auch die meisten gelben Karten hat Gladbach in dieser Saison schon gesehen.
Ja, auf Adam Bocek wird viel Arbeit zukommen, würde ich sagen. Ja. Das ist
also vor allem
schade, dass jetzt Morales irgendwie fehlt, weil er jetzt gerade verletzt ist. Aber das klingt ja auch schon wieder so ein bisschen danach, als ob sich dann halt auch ein Fink schon wieder fast von alleine aufstellt.
Ja, würde ich auch vermuten. Die gehen auch verhältnismäßig häufig ins 1:1 mit Dribblings, versuchen sie durchaus auch ihren Vorteil auszuspielen. Und da, ja, da bin ich gespannt, weil das natürlich eventuell, wenn die mit Tempo auf Bocek zulaufen, dann wird es natürlich schwierig für den. Aber wenn man das Tempo rausnehmen kann, dann hat Bocek und auch die anderen Fink ja durchaus auch Argumente auf seiner Seite, so einen Zweikampf für sich entscheiden zu können.
Was würdet ihr denn vielleicht davon halten? Also ich weiß auch nicht, wie wahrscheinlich das ist, aber jetzt gerade kommt es ja wieder ein bisschen mehr in Mode, dass man mal wieder gegen eine Raute spielt und eben auch mal wieder gegen zwei Stürmer spielt. Aber in den letzten Jahren haben dann ja Trainer oft darauf reagiert, indem man halt mit einer Dreierkette gespielt hat.
Ja, wer soll denn da spielen?
Gar nicht. Man könnte natürlich Adam Bocek auf so eine Art Libero-Position irgendwie in die Mitte ziehen. Es wäre halt zumindest eine Überlegung, wobei ich glaube ich eigentlich jetzt das gewohnte System eigentlich nicht verlassen würde.
Nee, würde ich auch nicht tun, gerade weil ich fand gegen Wolfsburg, dass man kompakt gestanden hat und dass da auch mittlerweile irgendwie im Spiel gegen den Ball einfach vieles zusammenpasst.
Erwartet ihr denn sonst irgendwelche besonderen Änderungen jetzt im Vergleich zum Wolfsburg-Spiel? Es kann natürlich gut sein, dass Hoffmann und Ampoma wieder fit sind, von der Erkältung genesen. Also ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, dass Ampoma dann direkt in die Startelf rückt, aber es könnte natürlich sein, dass er halt ein paar Minuten bekommt.
Ja, Hoffmann wird wieder kommen.
Könnte halt gut sein, dass er wieder spielt, weil anscheinend ist ja das Vertrauen in Adams irgendwie noch nicht so besonders groß.
Ja.
Und in Hoffmann eben schon, deswegen ist es so, dass ich eigentlich fast erwarte, dass André Hoffmann dann noch wieder spielen wird. Und ansonsten sehe ich, glaube ich, gar keinen Wechsel.
Nee.
Ja, schwierig. Also irgendwann würde ich gerne mal diese Variante mit Kovanatski ganz vorne drin sehen und dann vielleicht Ampoma über den Flügel kommen lassen und dafür Hennings rausnehmen oder so. Oder also, eben, ja, aber ich glaube, das ist gegen Gladbach das erste Mal.
Naja, gut, ich muss ganz ehrlich sagen, manche Spieler haben wir ja auch kaum gesehen, wenn man nicht beim Training ist. In den letzten Wochen. Ich bin geneigt zu sagen, dass ich überhaupt nicht weiß, wie Bernhard Tekpetay sich momentan schlagen würde. Oder ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie die drauf sind. Aber ich gehe davon aus, leider, weil ich es auch gerne mal sehen würde, dass mit Kovnatski vorne drin gespielt wird. Ich gehe davon aus, dass Hennings auch gegen Gladbach erstmal gesetzt sein wird.
Ja, das denke ich auch. Was erwartet ihr euch denn von dem Spiel? Was glaubt ihr denn, wie es ausgeht? Ich denke mal.
Also sind wir bei den Tipps.
Ja, vielleicht so ein bisschen beides. Also
ich glaube, das Problem ist, dass es halt in Gladbach ist. Sonst würde ich halt schon sagen, dass die Fortuna irgendwie auf dem Papier nicht total schlechte Karten hat. Weil es irgendwie gefestigt ist, was Düsseldorf macht und Gladbach sich noch so ein bisschen finden muss. Da sind vielleicht noch ein paar Sandkörner im Getriebe. Aber ich bin jetzt mal optimistisch und sage, die holen da einen Punkt.
Wie geht's aus?
1:1.
Ja, dann möchte ich mich direkt mal anschließen. Also Ich sehe Gladbach nicht nur wegen der Verteidigung, sondern auch wegen Jan Sommer als eine sehr starke Defensive. Und ich glaube nicht, dass es uns gelingen wird, dort ein Tor zu schießen. Ich hoffe allerdings darauf, dass wir endlich, aber das habe ich beim letzten Spiel gegen Wolfsburg auch gehofft, es irgendwie hinkriegen, ja, mal 90 Minuten ohne Gegentor durchzustehen. Und deshalb tippe ich auf 0-0.
Was denkst du, Moritz?
Ja, ich habe zwar auch das Gefühl, dass es gerade sportlich eigentlich sehr solide ist, was da die Fortuna macht, befürchte aber, dass es weder zu einem Tor für die Fortuna reichen wird, noch zu einer weißen Weste von 6 Steffen. Und ich tippe auf ein 0-2, also 2-0 für Borussia Mönchengladbach.
Ja, dann muss ich jetzt eigentlich immer den Kontrapunkt setzen. Und, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es in der Phase, wo Borussia Mönchengladbach sich halt gerade befindet, sie es einfach noch nicht schaffen, konstant an 3 Spielen in einer Woche schon genau das umzusetzen, was der Trainer möchte. Und ich glaube, dass wir da eine Chance haben. Ich glaube, Fortuna gewinnt 2-1.
Ja. Ich glaube,
aber tatsächlich, ich muss halt auch sagen, wenn man da einen Punkt holen sollte, dann können wir, glaube ich,
ja,
sehr, sehr zufrieden damit sein.
Ja. Ich bin auch irgendwie merkwürdig optimistisch.
Sowas ist ja immer ein gutes Zeichen.
Ja, aber ich denke mir irgendwie, ja, wenn die halt über den körperlichen Einsatz kommen da im Mittelfeld und halt austeilen, ja, das kann halt die Fortuna schon, ne? Die können halt auch zurücktreten.
Ja.
Und ja, die sind halt natürlich individuell besser, aber es sind halt fast alle Mannschaften individuell besser. Und ich hoffe auch so ein bisschen darauf, was Lou sagt, dass da noch nicht alles stimmt. Ja, wenn die halt mit Außenverteidigern hochstehen, dass es halt irgendwie auch anfällig ist defensiv und dass man da vielleicht ein bisschen was rausholen kann.
Ja. Noch einen kleinen Hinweis zu, was macht eigentlich, wo wir gerade über den Wolfsburger AC gesprochen haben, da sind 2 ehemalige Fortunen, Lukas Schmitz und Michael Liendl. Da muss ich mal.
Fantastische Information.
Ah ja.
Hat sofort geklingelt bei mir im Hinterstübchen. Da war doch was, der Wolfsburger AC. Mhm.
Ja. Das spielen die da? Hast du das mal nachgeguckt?
Nee, das weiß ich jetzt nicht, ob die tatsächlich.
Ja. Wenn man Donnerstag nichts Besseres vorhat, kann man ja mal reinkriegen.
Also ich wüsste nicht, warum die nicht spielen sollen. Ja, vielleicht ist das auch ein ganz gutes Schlusswort eigentlich.
Ja.
Michael Liendl, Lukas Schmitz. An die Namen kann man sich nochmal erinnern und an die Zeiten und an die Gefühle, die das in einem auslöst, wenn man daran denkt.
Alpenmaradona, ne? Alpenmaradona.
Ganz genau. Dann kann ich dann doch nochmal freuen, dass wir einfach gerade mit 4 Punkten nach dem Spiel in der Bundesliga einigermaßen gefestigt dastehen, auf einem guten Weg scheinen, zumindest auf dem Platz und dann gerade das, was auf dem Platz passiert und das, was auch neben dem Platz passiert, werden wir dann in den nächsten Wochen sicher mit mindestens genauso großem Interesse wie bisher weiter begleiten.
Was ja positiv stimmt, ist, dass meiner Meinung nach Funkel und Pfannenstiel ein sehr gutes Team sind und ich hoffe einfach, dass die das schaffen, das Sportliche weiter so zu führen, egal wer da gerade Vorstandsvorsitzender ist und etc. Man kann trotzdem noch frohen Mutes sein, gerade habe ich das Gefühl.
Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und wir werden nächste Woche das Nicht-Derby aufzuarbeiten haben, weil diese Frage, damit hatte ich angefangen überzuleiten zum Spiel gegen Gladbach. Für mich ist es kein Derby.
Okay, aber ja. Warum das so ist, das können wir ja dann vielleicht wirklich in der nächsten Woche nochmal genauer besprechen.
Ja. Ja.
Da bin ich schon sehr gespannt, was du dazu sagen hast, Tim.
Ja.
Wunderbar. Dann bedanke ich mich bei euch und bedanke mich auch bei allen, die bis zum Ende zugehört haben. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche.
Ebenso.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.